Frau Cameron, Ihre Bücher erwecken den Eindruck, dass Sie eine Träumerin sind. Deshalb die Frage, wo haben Sie in Ihrem Leben diese Wertschätzung dafür gefunden, sich Ihre Zukunft zu erträumen?
Ich bin in einer sehr zerrütteten Familie aufgewachsen, die von Alkoholismus und Gewalttätigkeit geprägt war. Der sicherste Ort war für mich damals in meinem Kopf, meiner Vorstellungswelt. Und als ich so ungefähr 11 Jahre alt war, realisierte ich, dass jedes Buch, das ich bisher gelesen hatte, von jemandem geschrieben wurde. Und wenn jemand anderes so etwas bewerkstelligen konnte, warum sollte ich das dann nicht auch können? Von diesem Tag an hatte ich den Traum, Schriftstellerin zu werden. Und wenn du erst mal einen Traum hast und es dir gelingt, diesen Traum in die Tat umzusetzen, sind die anderen Träume leicht.
Wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie eine schottisch-englische Kanadierin der zweiten Generation.
Das stimmt.
Viele Ihrer engen Freunde und angeheirateten Familienmitglieder sind jedoch Angehörige verschiedener Indianerstämme.
Ja.
Wie hat Kanadas indianische Kultur Ihre Sicht auf Träume beeinflusst?
Als ich noch sehr jung war, 11 oder 10 Jahre alt, lernte ich eine Frau namens Klöppenum kennen und sie war Indianerin. Sie war die erste mental wirklich gesunde Person, der ich jemals begegnet bin. Sie praktizierte die alte Religion. Alle ihre Enkelkinder wurden auf Internatsschulen gezwungen. Sie hatte niemanden mehr zum Schmusen oder Geschichten erzählen. Und ich hatte deshalb das große Glück, dass sie mich wie ihr eigenes Kind annahm. Ich glaube, das Wichtigste, was sie mir beigebracht hat, ist, dass wir innerhalb der Schöpfung nicht etwas Besseres sind, sondern nur ein Bestandteil der Schöpfung. Ein Menschenleben ist in keiner Weise heiliger als das Leben eines Tieres. Sie brachte mir bei, dass sauberes Wasser das kostbarste aller Güter ist und dass wir genauso bereit sein sollten, das saubere Wasser und den Rest der Erde zu verteidigen, wie wir auch bereit sind, unsere Familienangehörigen zu verteidigen.
Frau Cameron, Sie haben in Ihrem Leben viel Leid, viele Härten gesehen und mittendrin sicher auch viel Schönes. Was haben Sie in Ihrem Leben gelernt über die Bedeutung von Träumen als eine Quelle von Zukunftshoffnung, sei es für einen Stamm, eine Gesellschaft oder für eine ganze Nation?
Wenn du einen solchen Traum nicht hast, wirst du sterben. Egal, ob du hier von einer einzelnen Person, einer kleinen Gruppe von Leuten oder einer ganzen Nation sprichst. Wer keinen positiven, konstruktiven, spirituell heilsamen Traum hat, wird schlicht sterben, wird von dem großen amerikanischen Adler verschluckt werden, der keine Moral hat und nicht über seine Nasenspitze hinaussehen kann. Weißt du, das Wachstum der transnationalen Unternehmen, das nordamerikanische Freihandelsabkommen, dieses ganze Krebsgeschwür ignoriert die Tatsache völlig, dass die Ressourcen dieser Erde begrenzt sind. Die reden zwar alle von nachhaltigem Wachstum, aber selbst ein Krebsgeschwür bemüht sich um nachhaltiges Wachstum und tötet am Ende dennoch seinen Träger. Du kannst nicht einfach immer mehr Mineralien aus den Bergen schürfen und dabei eine Verwüstung hinterlassen und dann noch denken, du könntest einfach ewig so weitermachen. Diesen Leuten macht das aber gar nichts aus. Die tun so, als müssten sie die verschmutzte Luft selbst nicht atmen, als müssten sie das vergiftete Wasser selbst nicht trinken. Für den Rest von uns ruht unsere einzige Hoffnung in dem Traum von jenem Tag, an dem alle Gewässer wieder sauber sind, jenem Tag, an dem wir uns wieder trauen, nach draußen zu gehen und tief durchzuatmen.
Sie sagten ja gerade, dass eine Gesellschaft oder eine Nation ohne einen Traum sterben würde. Nun gibt es aber auch viele Europäer, die der Ansicht sind, dass gesellschaftliche Träume ebenfalls das Ende einer Nation bedeuten können, denn schließlich können nationale Träume ja auch in gefährlichen Nationalismus umkippen. Wo ziehen Sie die Trennlinie zwischen einem nationalen Traum und Nationalismus?
Ihr müsst jetzt endlich mal damit aufhören, euch selbst zu verprügeln. Der Weltkrieg ist vorbei. Die Befreiung von Auschwitz ist 60 Jahre her. 60 Jahre, und ihr prügelt euch immer noch dafür, ganz so, als ob Deutschland das einzige Land wäre, das jemals verrückt geworden ist. Nenn mir doch nur ein Land in der Welt, das bereit war, jüdische Flüchtlinge bei sich aufzunehmen. Kanada wies ganze Schiffsladungen von Flüchtlingen ab und schickte sie zurück. Ich glaube, wir haben 12 Kinder reingelassen. Das ist doch gar nichts. Und es waren außerdem nicht die Deutschen, die die Ukrainer absichtlich zu Tode gehungert haben. Millionen und Abermillionen von Ukrainern sind verhungert, aber man ließ sie absichtlich verhungern. Und es waren nicht die Deutschen, die Bomben auf Hiroshima und Nagasaki geworfen haben. Es waren nicht die Deutschen, die Stalins Gulags betrieben. Die Deutschen sind auch nicht mit den USA in Südamerika, Kambodscha und Laos gewesen. Die Deutschen haben das Palästina-Problem nicht zu verantworten und sind auch nicht am Tamilen-Problem schuld. Ihr müsst damit jetzt wirklich einmal fertig werden, okay? Niemand ist unschuldig und ihr seid nicht schuldiger als irgendjemand sonst. Die ganze Welt war damals verrückt. Schließt euren Frieden damit. Die Kinder im heutigen Deutschland hatten damit rein gar nichts zu tun. Nationalismus ist eine Krankheit und Nationalismus entsteht, wenn ein Traum nicht existiert. Wenn die Leute einen starken, auf Werte gestützten Traum haben, werden sie bestimmt nicht zum Reichstag marschieren, den Arm heben und Heil Hitler schreien. Der Mann war verrückt.
Sie sagen also, um das zusammenzufassen, dass ein gesellschaftlicher Traum sogar der beste Schutz vor Nationalismus ist.
Ja, ein Traum, der sich auf hohe Werte stützt. Ein Traum, in dem genauso viel Platz für Liebe ist wie für finanzielles Profitstreben. In unserer Zeit hängt doch gerade alles vom Profit ab. Du musst deine Aktionäre zufriedenstellen, Gewinne erwirtschaften und so weiter. Und dabei ist völlig Schnurz, was derweil mit den einfachen Leuten geschieht. Wir trampeln einfach über sie hinweg.
Nun ist es ja so, dass gesellschaftliche Träume nicht künstlich installiert werden können. Mit allem, was Sie aber in Ihrem Leben über Deutschland gehört oder vielleicht aus eigener Erfahrung vor Ort auch gelernt haben, was ist Ihr optimistischster Traum für Deutschlands Zukunft und Deutschlands Rolle in Europa und in der Welt?
Weißt du, ihr Jungs habt in der ganzen Welt den Ruf, dass ihr die beste Ausrüstung, die besten Maschinen, Autos und Motorräder herstellt. Und selbst die besten Fahrräder kommen aus Deutschland. Mein Traum ist, dass Deutschland als Beispiel vorangeht und die alternativen Technologien entwickelt, die wir benötigen, um uns von Benzin und Erdöl abzunabeln. Deutschland ist schon heute führend in der Entwicklung von Windenergie und Gezeitenkraftwerken. Und ihr habt die dafür nötige Bevölkerung. Ihr habt die Produktionskapazitäten. Ich würde es also wirklich begrüßen, wenn Deutschlands Industrie sich ernsthaft bemühen würde, Alternativen zum Verbrennungsmotor zu entwickeln. Natürlich spielen alle schon mit diesen Technologien herum, aber niemand meint es wirklich ernst. Denn heute hängt immer noch derart viel Kapital an der Benzin- und Erdölindustrie. Ich denke, dass Deutschland von allen europäischen Staaten am meisten anzubieten hat und die Europäische Union in eine Zukunft führen könnte, die sehr viel hoffnungsvoller ist als alles, was bis heute verwirklicht wurde. Ihr Jungs, wenn ihr nicht gerade damit beschäftigt seid, euch für eure Fehler der Vergangenheit selbst zu verprügeln, ihr habt diese Eigenschaft. Ich weiß auch nicht. Ihr fasst ein Ziel ins Auge und beschließt, dass ihr dieses Ziel erreichen wollt. Und dann kann euch nichts mehr aufhalten. Ihr verfolgt dieses Ziel so entschlossen. Ihr geht dafür über die Berge, durch die Berge oder um einen Berg herum. Aber ihr lasst das Ziel nicht mehr aus den Augen. Und ich glaube wirklich, dass Deutschlands technologische Expertise das hervorbringen kann, was die Welt jetzt braucht, damit wir uns nicht vollends selbst zerstören. Ihr seid die Richtigen, um an die Weltöffentlichkeit zu treten und zu sagen, schaut alle her, hier ist eine Lösung und hier ist noch eine Lösung und hier ist die Technologie, um sie zu verwirklichen.
Glauben Sie, dass Ihre Sicht Deutschlands in Kanada häufiger anzutreffen ist, oder sind Sie damit eher eine Ausnahme?
Ich glaube nicht, dass nur ich alleine so denke. So schräg bin ich nun auch wieder nicht. Ich glaube, dass Deutschlands Haltung in der Frage des Irakkriegs, die Art, wie Deutschland für seine Position gerade stand und zu US-Präsident Bush sagte, sie irren sich, das hat vielen Menschen in der Welt die Augen geöffnet. Denn das war eine sehr mutige Haltung. Immerhin hatten wir es hier mit einem militärischen Schwergewicht zu tun. Dieser kleine Kerl aus Texas, der da mit seinen Cowboy-Stiefeln herumstolziert, sagte ja, ihr seid entweder an unserer Seite oder gegen uns. Und Deutschland war die lauteste Stimme, die zu ihm sagte, wir sind nicht an deiner Seite. Ich glaube, Kanada hätte den USA hier nicht die Stirn bieten können, wenn nicht Deutschland und anschließend Frankreich bereits kundgetan hätten, dass sie bei diesem Tanz nicht mit von der Partie sein werden.
Frau Cameron, glauben Sie, dass gesellschaftliches Träumen im Widerspruch zu dem Wunsch steht, pragmatisch zu sein?
Oh nein, ich glaube, Träumen ist das Pragmatischste, was wir tun können. Alles Wunderbare, was in der Welt jemals geschah, fing mit einem Traum an. Mozart hätte seine Musik nicht komponiert, wenn er nicht davon geträumt hätte. Es würde keine Gedichte geben, ohne dass sich jemand hinsetzt und zunächst einmal von einem Gedicht träumt. Du musst Träume haben. Unsere Träume geben uns unsere Hoffnung. Wenn wir keine Träume hätten, warum würden wir dann noch Kinder haben?
Gute Frage. Stellen Sie sich vor, ein bereits etwas verbitterter Teenager kommt auf Sie zu und sagt, aha, du willst also, dass ich einen Traum habe. Diese Lüge kannst du aber jemandem anderen auftischen, denn was soll ich mit einem Traum anfangen? Ich habe ja nicht mal einen Job. Was würden Sie diesem Teenager antworten?
Weißt du, Ärger ist Energie. Und anstatt deinen Ärger zu nutzen, um einen Polizisten auf den Kopf zu hauen oder einen Stein in eine Fensterscheibe zu werfen, nutz deinen Ärger, um dir deinen eigenen Job zu kreieren. Es gibt allerlei Arbeiten, die nicht verrichtet werden, weil niemand überhaupt auf die Idee dazu kommt.
Frau Cameron, bei der Suche nach einem neuen Traum für eine Gesellschaft kann es ja leicht geschehen, dass die alten Menschen ignoriert werden, ganz so, als ob die Alten mit ihrer Sicht auf die Welt ein Hindernis für einen neuen Traum wären. Und das gilt sicher nicht nur für Deutschland, sondern für alle westlichen Nationen. Was glauben Sie, welche Bedeutung haben Deutschlands alte Menschen für das Entstehen eines neuen deutschen Traums?
Die Alten wissen besser als irgendjemand sonst, was für Fehlentwicklungen möglich sind. Sie wissen besser als irgendjemand sonst, was der ultimative Preis des Wahnsinns ist. Und sie wissen bestimmt besser als irgendjemand sonst, was du dir mit Apathie einhandelst. Die alten Menschen des heutigen Deutschland waren junge Leute, als der Wahnsinn einst begann. Und sie taten damals genau dasselbe, was die jungen Leute heute tun. Sie nahmen die Politik nicht ernst genug. Und als sie dann anfingen, die Politik ernst zu nehmen, saßen sie bereits in der Falle. Und auch wenn ihr euch bis heute dafür prügelt oder großartig tönt, was ihr damals alles nicht getan oder verhindert hättet, ich will dir nur eines sagen. Ich hätte mich damals ganz bestimmt nicht vor die Tore von Auschwitz gestellt und gerufen, stopp, hört damit auf, das muss ein Ende haben. Nein, ich hätte zu Hause gesessen und hätte die Klappe gehalten, damit ich nicht selbst verhaftet und in den nächsten Güterwaggon gesteckt werde. Die alten Menschen in Deutschland wissen heute sehr genau, was die Stolpersteine sind. Und sie müssen einen Traum gehabt haben. Sie reden vielleicht nicht darüber, aber sie müssen einen Traum gehabt haben. Oder sie hätten einfach Selbstmord begangen. Weißt du, ihr müsst den Alten zuhören und hören, wie es damals war in Deutschland, gegen Ende des Krieges. Welcher Traum hielt sie damals davon ab, schlicht und einfach in die Scheune zu gehen und sich aufzuhängen? Es gab nichts mehr zu essen. Sie wurden für alles verantwortlich gemacht und das Schuldgefühl allein muss genug gewesen sein, um die Leute in den Wahnsinn zu treiben. Und sie haben das durchgestanden. Denn wir alle wissen ja, dass ihr hartnäckig seid. Eure Alten haben das alles durchgestanden. Sie hatten einen Traum. Und dieser Traum hat die Nation dorthin gebracht, wo sie heute steht. Und wenn ihr euren alten Menschen zuhören würdet, könntet ihr sehen, dass dieser Traum immer noch lebendig ist. Sie sind damals nicht einfach ausgewandert. Sie haben sich der Situation gestellt und fingen mit dem Wiederaufbau an. Fragt die Alten, warum sie das damals auf sich nahmen. Sie taten es nicht aus Apathie oder weil es auf den Auswandererschiffen keinen Platz für sie gegeben hätte. Sie werden euch ihren Traum erzählen, wenn ihr bereit seid, ihnen zuzuhören.
Frau Cameron, danke, dass Sie mit uns geträumt haben.
Gerne. Kommt nach Tarsis und wir nehmen dich mit zum Lachsfischen. Du wirst nicht glauben, was du hier siehst. Wir haben immer noch sauberes Wasser. Wir haben immer noch Bäche und Flüsse, wo du deine Tasse eintauchen und einen Schluck trinken kannst, ohne danach krank zu werden. Und wir wollen, dass es so bleibt.
Auch das ist ein Traum.
Ja, das ist es.